Der Change Labor Podcast.
Die Jugend hat kein Ideal, kann singen für wahre Werte. Den jungen Leuten geht's so gut, sie kennen keine Härte.
In die Arbeit kommt man nicht zu spät. Weil in die Arbeit kommt man nicht zu spät.
So, willkommen im Change Labor Podcast. Heute mit einer Spezialfolge unseres Generationen-Podcasts, nämlich zum Thema Arbeitsmoral beziehungsweise Work Ethic. Genau, da gehen wir heute ins Thema rein und besprechen dann eben auch, wie es halt im Generationen-Podcast so ist, diverse Unterschiede, die wir vielleicht selber wahrnehmen, die wir vielleicht auch gar nicht wahrnehmen und die so gelten einfach. Genau, ein bisschen kritisch hinterfragen heute.
Ja, von mir auch herzlich willkommen. Wir zwei, Tamina Lenz und ich bin Thomas Lenz. Wir sind Berater und Beraterinnen im Change Labor, einer Unternehmensberatung, die sich auf Transformation, Change Management und Organisationsentwicklung orientiert hat. Ja, geht's los. Darf ich anfangen? Ich habe mich gerade im Standard des heutigen Tages, man kann da wahrscheinlich das Datum davon ableiten, eine Überschrift gefunden.
Ja.
Vielleicht ist es überzogen, aber da lautet, das, ja, ein Buch geschrieben über Wladimir Putin. Und der Buchautor sagt, Putin hasst es, dass die jungen Russen nicht für ihn sterben wollen.
Das habe ich auch in der Früh schon gelesen.
Ein Spruch, den man dann wahrscheinlich sehr oft hört, in dem Fall auf Russisch, Arbeitsmoral.
Na, wirklich.
Vielleicht ein bisschen überzogen, dass die frechen Jungs nicht für ihn sterben wollen. Aber vielleicht fühlt es uns irgendwo hin.
Diese faulen Gen Z-Leute immer.
Ja, aber wo
fangen wir an? Niemand will mehr im Krieg sterben, ja. Ich verstehe es nicht.
Ja, warum ist man früher im Krieg gestorben? Gerne wahrscheinlich nicht, aber irgendwie hatte man wahrscheinlich, ja, wie heißt das dann furchtbar, die Pflicht erfüllt.
Ja, ja.
Und das wollen die Jungen, die, keine Ahnung warum nicht, halt doch lieber im Frieden oder im Luxus oder sonst wo leben, auf jeden Fall nicht sterben wollen. Okay, ja. Bevor wir da irgendwie in Pazifismusdebatten ausarten.
Ja. Reden wir lieber über das Prinzip selbst.
Ja.
Ja, also fangen wir mal an, so grundsätzlich mit Arbeitsmoral. Ich glaube, grundsätzlich gilt mal, dass das Ziel einer Organisation ist bzw. sein sollte, dass die Mitarbeitenden eine gute Arbeitsmoral innehaben können. Dann muss man natürlich erstmal hinterfragen, okay, was heißt eine gute Arbeitsmoral? Bedeutet das, ich bin besonders fleißig? Bedeutet das, ich habe besonders viel Spaß an meiner Arbeit? Genau. Was sind deine Gedanken mal zu gute Arbeitsmoral?
Gute Arbeitsmoral, okay. Naja, wie üblich ist es halt so, dass ich es aus meiner Perspektive, und das ist eine ältere Perspektive, ich habe Arbeitsmoral schon sehr viel, sowohl als Angestellter als auch dann als angestellter Manager, aber dann auch als Selbstständiger erlebt. Und mit Arbeitsmoral war so in meinen Anfängen eher das Thema Verlässlichkeit, Loyalität konnotiert, Leistungserbringung. Ja, und wenn diese Parameter stimmen oder gestimmt haben, dann sprach man von einer guten Arbeitsmoral.
Ich würde fast sagen, dass dieser Arbeitsmoralbegriff mittlerweile fast zu einer fast zu einer Waffe geworden ist, um bestimmte, also ich kann jetzt eben nur aus meiner
jetzt sind wir doch
Generation,
wieder bei Putin.
Oder was ist der Z-Perspektive sagen, dass Arbeitsmoral oft als Antithese zu Gen Z-Arbeitskräften oder der Moral, die Gen Z-Arbeitskräfte am Arbeitsplatz zeigen, verwendet wird, also als Gegenpol zur Gen Z-Arbeitsmoral.
Also mit einem vereinfacht gesagt, wenn das, was man heute sehr oft als Vorurteil hört.
Ja.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr schnell einmal vorhanden als ja, wie du sagst, als Waffe, aber so als Vorurteil.
Ja.
Die Jungen wollen ja nichts mehr arbeiten.
Genau.
Das ist das, was man hört
genau.
In den Organisationen.
Und ich finde, dass da einfach ein spannendes Thema, das viel zu wenig beleuchtet wird, weil das würde dann irgendwo auch echte Rahmenbedingungen preisgeben, die vielleicht nicht förderlich sind. Man muss sich einfach den Kontext anschauen, in dem eine Arbeitsmoral bewertet wird. Vor allem auch jetzt Stichwort Loyalität, Firmenloyalität. Aus meiner Perspektive ein Konzept, das auf Gegenseitigkeit beruhen muss. Wenn erwartet wird, dass ich einer Firma gegenüber loyal bin, dann muss die Firma mir gegenüber auch loyal sein. Und das wird dann für mich bedeuten, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein Arbeitsumfeld, in dem ich, ich bin ja so ein richtiges Klischee jetzt, aber jetzt fange ich an mit Work-Life-Balance.
Ja.
aber ich finde, ein gutes Arbeitsumfeld muss hergeben, dass ich neben der Arbeit noch ein Leben haben kann. Also, dass ich arbeite, um zu leben und nicht lebe, um zu arbeiten, wie man so schön sagt.
Mhm.
Und ich glaube, dass einfach der Grund, warum davon ausgegangen wird, dass meine Generation so eine schlechte Arbeitsmoral hat oder so eine Faulheitsplatz bringt, das liegt einfach in erster Linie daran, dass die Prioritäten ändern. Und jetzt auch eben Stichwort Rahmenbedingungen, dass der Wert von Arbeit ziemlich überschätzt wird, beziehungsweise dass es sich gar nicht mal mehr so sehr lohnt, wenn man sich jetzt, weiß nicht, globale Entwicklungen anschaut. Für viele Leute, also nicht nur in meinem Alter, würde ich sagen, viele Leute scheint es sich nicht mehr ganz zu lohnen, da jetzt irgendwie sein Alles in einen Job reinzustecken, wenn man sich denkt, okay, aber in Wahrheit wird das Haus, in dem ich wohne, wahrscheinlich früher oder später von einem Investor gekauft und rausgepreist. Ich werde nie in meinem Leben eine Eigentumswohnung besitzen. Ich werde nie im Leben wirklich Kontrolle darüber haben, wie ich leben will. Und diese Rahmenbedingungen sind dann, wo ich glaube, dass die Arbeitsmoral das Erste ist, das geht.
Also du sagst, es ist generell für die jungen Gen Z und Folgegenerationen gar nicht mehr möglich, so ein normales, geregeltes Leben zu führen, das sich normal ausgeht, wenn man einen normalen Job hat, mit normalen Arbeitszeiten und normaler Leistungserbringung. Und gesagt, das würde bedeuten, das Leben wird zu teuer.
Ja.
Ja, und der Aufwand für den Lohn auch zu hoch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube eben auch dieses Loyalitätsthema jetzt auch in Bezug auf in Krieg sterben, jetzt ganz dieses überzogene Beispiel. Ich würde nicht für mein Land sterben.
Mhm.
Kann man jetzt irgendwie hinstellen, so als vielleicht auch provokatives Statement, aber genauso würde ich nicht alles von meinem Alltag opfern, um irgendeiner Firma einen Gewinn zu bringen. Weil am Ende des Tages zählt ja für mich, wie viel von dem Gewinn ich dann selber sehe. Also von wie viel von meiner Arbeit dann tatsächlich zu mir zurückkommt, wie viel von dem Ertrag, den ich einer Firma gebracht habe. Und ja, von Loyalität kann man keine Rechnungen zahlen. Und gute Arbeitsmoral sorgt nicht dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe.
Systemtheoretisch spricht man ja da von ganz einfachen Kategorien, das heißt Arbeitsleistung gegen Entlohnung.
Mhm.
Das heißt, wenn dies, das ist ja die ganz einfachste Basic-Formel, also wenn, wenn die Entlohnung nicht stimmt.
Ja.
Da haben wir noch überhaupt nicht über Arbeitsklima,
ja.
Firmenorganisationsklima, Firmenkultur und solche Sachen geredet.
Ja.
Da ist ja die Hoffnung, oder vielleicht ist das eine Illusion des Managements, der Beratung, ein gutes Betriebsklima, eine gute Organisationskultur könnte das aufwiegen.
Ja.
Generationen, eine Einordnung. Die Jungen wollen heute nicht mehr arbeiten. Okay, Boomer. Beide Sätze sind richtig, beide sind falsch. Und damit haben wir den Stoff für die nächsten 20 Folgen. Denn die griffigen Etiketten sind überall. Die Boomer sind loyal, die Gen X ist zynisch, Millennials sind sinnsuchend, Gen Z zieht Grenzen, kündigt leise und kommt nur ins Büro, wenn das WLAN dort besser ist als zu Hause. Das klingt alles einleuchtend, kann man gut so diskutieren. Sieht auch in jeder HR-Strategie sehr gut aus. Es hat nur ein Problem, in der Wissenschaft ist das so nicht abgebildet. Kurt Rudolph und Hannes Zacher, zwei Arbeitspsychologen, haben in Meta-Analysen hunderte von Studien gebündelt. Ihr Befund: Das Geburtsjahr erklärt von dem, was Menschen im Job wirklich wichtig ist, ungefähr so viel wie die Schuhgröße. Was zählt, sind zwei andere Dinge: in welcher Lebensphase ich stecke und in welchem Arbeitsmarkt. Wer mit 25 in einer Boombranche anfängt, tickt anders als jemand, der mit 55 die dritte Restrukturierung erlebt, egal ob Boomer oder Sie. Und der eigentliche Witz, der berühmte Treppenwitz der Geschichte: Schauen Sie sich die Boomer mal an, als sie so alt waren wie die Gen Z heute. Anfang der 70er, 68er Bewegung, Friedensdemonstrationen, Anti-AKW, Aussteigerkommunen. Wer die Längsschnittdaten ehrlich liest, sieht, die jungen Boomer waren ziemlich genau das, was wir heute den Millennials und der Gen Z vorwerfen. Betriebskritisch, purpose-affin, nicht besonders loyal. Was wir heute liebevoll Boomer-Tugend nennen, ist zu großen Teilen der Effekt von 30 Jahren Haushypothek und einem eingerichteten Büroleben. Und schließlich, selbst wenn man die Lebensphase und den Arbeitsmarkt herausrechnet, bleibt Generation meist die schwächste Erklärungsachse. Klasse, Bildung, Geschlecht, Migration, Ost oder West, all das prägt arbeitsbezogene Werte stärker als das Geburtsjahr. Die Sinus-Studie zerlegt allein die Gen Z in 7 Submilieus, deren Wertewelten teils weiter auseinander liegen als die Zwischengenerationen. Eine 22-jährige BWL-Studentin in Hamburg und ein 22-jähriger Maurer in Hallein in Salzburg haben empirisch so viel gemeinsam wie Hafermilch und Bier. Die spannende Frage ist also nicht, welche Generation wie tickt, sondern warum sich diese Erzählungen so hartnäckig halten. Die mediale Generationendiskussion ist hoffnungslos komplexitätsreduziert. Und das, wissen wir, hat noch nie gut funktioniert.
Also ob das Arbeitsklima ein wichtiger Faktor in dieser Gleichung ist, ist irgendwie jetzt so die Frage. Jein. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die, oder vielleicht ist es nicht nur das Arbeitsklima, wenn ich mir jetzt ein Beispiel der Sozialarbeit zum Beispiel anschaue, das ist ein extrem schlecht bezahltes Feld. Und Leute machen es trotzdem. Und es gibt auch sehr viele Leute, die in das Feld gehen, bewusst mit dem Wunsch, was zu bewegen, mit dem Wunsch, was zu helfen. Also ich sehe da ganz viel Selbsterfüllung drin. Und da kann, also ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich werde Sozialarbeiterin, dann kann es mir nicht ums Geld gehen. Weil dann dann würde ich das ja nicht machen. Also der Aufwand, den man in der Sozialarbeit betreibt, jeden Tag, ist ganz objektiv, wenn man jetzt aus der Gleichung den Menschen rausnimmt und nur sagt Entlohnung und Aufwand, dann ist das eigentlich den Aufwand nicht wert. Wenn es dann irgendwie vielleicht noch ein furchtbares Arbeitsklima dazukommt, was auch sehr oft im psychosozialen Bereich einfach der Fall ist, durch diese konstante Überarbeitung und durch diese Selbstverständlichkeit in dem Feld, dass man schon irgendwie sehr resilient da reingeht, also da wird auch oft irgendwie in der Planung der Mensch rausgenommen. Ich glaube, dass nur das Arbeitsklima das nicht ausbügeln kann, aber das Arbeitsklima, das sich verschlechtert, kann es sehr wohl zu so einem Tipping Point bringen.
Ja, also wir haben da so eigentlich ist es eine Stellschraube.
Ja.
Oder so ein Hygienefaktor, sagt man auch.
Ja.
Aber die Grundparameter funktionieren dann nicht. Wenn dem Thema Aufwand gegen. Das müsste man ja eigentlich erweitern. Was ist denn der Aufwand, um in eine gewisse Stelle zu kommen, also sprich Ausbildung, Studium? Und dann, da würde zum Beispiel ein Arzt, ein Rechtsanwalt argumentieren, ich hatte ja einen höheren Aufwand in meiner Ausbildung, 15 Jahre Studium und Zugangsprüfungen und Facharztprüfungen und, bis ich überhaupt in diese Stelle gekommen bin, wo man dann wahrscheinlich mehr annimmt, höhere Entlohnung, höherer Status, höhere Anerkennung als dann die sprichwörtliche Pflegekraft.
Ja.
Die dann also diese Anerkennung, wie man sie auch klischeehaft sieht, nicht bekommt. Und man hört also überall Orts zu wenig Anerkennung für Pflege und solche Sachen.
Ja.
Und also da manifestiert sich auch sowas wie ein asymmetrisches Betriebsklima.
Ja.
Man kann sagen, in einem Spital herrscht ein gutes Arbeitsklima, wann? Wenn die Ärzte sich wohlfühlen.
Ja.
Und dann sind wir so ein wenig beim Status und die eh so viel Geld verdienen.
Ja.
Logisch ist Geld auch irgendwie die Währung für Anerkennung, aber auch Rang, Status.
Ja.
Wie wird in der Öffentlichkeit drüber geredet? Und da redet man logisch irgendwie, logisch weiß ich nicht, ob es ist, aber es ist so, ja, über den Arzt, die Ärztin anders, gleich anerkennender.
Ja.
Also über die Pflegekraft.
Wenn
die kriegt dann sozusagen, ich sage mal, Entschuldigung, den Sekundäranerkennung. Ja, der Arzt hat mich gerettet, mein Leben gerettet, aber das Spital ist auf halt angenehm, hat man die Pflegekraft gemacht.
Ja, es wird dann irgendwie immer so, ich gehöre ja nicht zu dieser Berufsgruppe dazu, aber es wird dann oft irgendwie geredet von, es erinnert mich ein bisschen, also wenn man jetzt auch irgendwie so sich diese Gender-Klischees anschaut, die oft schon einfach die Pflegerin, der Arzt, da gibt es dieses Sprichwort, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Dass quasi jeder Mann, der erfolgreich im Beruf ist, eine Frau hat, die ihm den Rücken frei hält. Super heteronormatives Sprichwort, das auch überhaupt nicht eine, dass die Nuancen von Sorgearbeit nicht wirklich auffasst. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Dynamik aufgefasst wird im Sinne von, ja, die Pflegekräfte sorgen dafür, dass die Ärzte das machen können, was die Ärzte machen müssen. Und es wäre vielleicht ein interessantes Experiment, ein Arbeitsklima anhand der Arbeitskräfte zu messen, die den niedrigsten Status genießen. Jemand, der in der Kantine arbeitet. Mhm. Wenn es den Schwächsten, unter Anführungszeichen, also den Statusschwächsten gut geht, dann kann es allen gut gehen. Also wenn man das einfach umdrehen würde und nicht davon ausgeht, dass die Leute mit dem höchsten Status bestimmen, wie das Arbeitsklima wahrgenommen wird und wie es bewertet wird, sondern also es kann uns nur so gut gehen, wie es den Schwächsten von uns geht.
Aber das wäre ein Analysewerkzeug, nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre jetzt auch nur ein Gedankenexperiment irgendwie.
Ich meine, das, wovon wir hier nicht reden, bitte, sind so Habit-Apps oder so Durchhalteparolen.
Nein.
Was wird man dann? Du musst ganz du selbst sein, dann kannst du auch in der Kantine ein erfülltes
Berufsleben.
Das müsste man tatsächlich den Kantinenmitarbeiter, Mitarbeiterinnen fragen.
Ja, und das blendet ja auch komplett die materielle Realität von KantinenmitarbeiterInnen aus, die einen Hungerlohn wahrscheinlich kriegen und das Essen servieren.
Reicht es dir, wenn gesagt wird, gut gekocht, Frau Medine? Interner Joke von unserem Kindergarten. Ja, also wir haben jetzt ein paar Thesen aufgestellt. Ich versuche das ein wenig einzuordnen. Arbeitsmoral an Umfeld, an Ausbildung, Rang, Status, ja, yeah. Anerkennung festzumachen. Schauen wir vielleicht ein Stück allgemeiner. Mhm. Wissenschaftliche Konzepte, wenn wir schon von Habitus sprechen und Umfeld, da müssen wir uns ja schon überlegen, in welchen Großzusammenhängen wir da hier auch agieren. Wobei wir immer auch mit meinen, dass wir hier einen gewissen industrialisierten Standard von industrialisierten Ländern meinen, Europa, Mitteleuropa vielleicht sogar, und hier kaum Datenmaterial für Entwicklungsländer haben, wie zum Beispiel Amerika.
Ja.
Und dass es lokale Unterschiede gibt. Aber wir sprechen halt von dem uns bekannten mitteleuropäischen industrialisierten Kulturraum.
Ja.
Und hier auch, naja, das könnte man diskutieren, ob wir von gewissen Schichten, von akademischen Schichten reden oder ob wir das allgemein meinen. Also sehr, sehr schwierig hier diese Unterschiede, die es ganz sicher gibt, herauszuarbeiten. Da. Ja. Die Generationen. Hier nun also der Versuch, das Arbeitsverhalten des Einzelnen auf den äußeren Kontext zurückzuführen. Wir probieren das zumindest. Allerdings, wie bereits erwähnt, unter starkem Vorbehalt. Wir beschreiben die Generationen und beginnen mit der sogenannten Silent Generation, die Kriegsgeneration, Jahrgänge in etwa 1928 bis 1945. Ja, prägender Kontext, also zumindest im mitteleuropäischen deutschsprachigen Raum. Prägend natürlich Krieg, Vertreibung, Wiederaufbau, Pflichtethos, international zusätzlich aber auch noch oder noch verstärkt Weltkrise und über allem der Zweite Weltkrieg. Das Selbstbild, das in Studien erhoben wurde, dieser Generation beschreibt sich mit Pflicht, Sparsamkeit, Disziplin, die Arbeit als Selbstverständlichkeit. Und die arbeitsmoralischen, unter Anführungszeichen, Verhaltensbefunde sind dann hohe Verweildauer, niedrige Wechselbereitschaft. Zum Teil gibt es auch einen Lebensphaseneffekt, nicht nur innerhalb einer Kohorte. Interne Heterogenität oder auch was in der Wissenschaft sogenannte zentrale Submilieus genannt wird. Also wie muss man entziehen? Da war in Europa sicherlich die Teilung West und Ost. In Deutschland zum Beispiel wurde ich in der DDR oder in der BRD sozialisiert, was natürlich einen großen, großen Unterschied ausgemacht hat. Die Boomer, Jahrgänge 1946, circa bis 1964, je nach Lesart auch etwas später angesetzt im deutschsprachigen Raum, circa bis 1969. Der prägende Kontext in Europa, Mitteleuropa, deutschsprachiger Raum, Wirtschaftswunder, Aufbaujahre, war auch die Ölkrise der 1973er Jahre, die 68er Generation, Anti-AKW, Friedensbewegung, international, Vietnam, Bürgerrechte, Watergate. Das Selbstbild in Studien, hohe Loyalität, Leistung, Leistungsbereitschaft, der Beruf als Identität, lebenslange Berufsbilder auch, aber auch die 68er-Kohorte und damit auch ein sehr starkes institutionenkritisches Denken. Also auch hier schon eine sehr hohe Auseinanderklaffung. Verhaltensbefunde, doch eine sehr hohe Bleibequote, hohe Dualität. Zweite Karrieren, Frühverrentnung, Sabbaticals schon auch ansatzweise. Ja, und interne Heterogenität, also wie waren die Unterschiedlichkeiten, wie relativ muss man es sehen? Die 68er waren generell natürlich eine andere Generation als die Aufsteigergeneration oder auch konservativ-bürgerliches Bürgertum. Die Westboomer gegenüber den Ostbürokraten. Also hier gibt es schon eine sehr, sehr große Streuung und es ist also sehr schwer von den Boomern als kompakte Gruppe zu sprechen. Generation X, Gen X, Jahrgänge 1965 bis circa 1980. Im deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz erste Massenarbeitslosigkeiten, die Wendezeit, Ost-West-Bruch, AIDS, international, MTV, Globalisierung, Fall der Berliner Mauer. Ein Selbstbild ist durchaus geprägt von Pragmatismus, Autonomie, Selbstverwirklichung auch bereits ansatzweise. Eine gewisse ironische Distanz, das Lecker-Klischee versus dem realen Klischee. Verhaltensbefunde daraus oft eine stärkere Karikierung als die Boomer-Generation in der gleichen Lebensphase und eine hohe Doppelbelastung Beruf-Familie. Unterschiedlichkeiten, unterschiedliche Submilieus. Ja, das waren im Osten, hat man gesagt, die Wendekinder, was dagegen im Westen die Schlüsselkinder waren, Latchkey-Kids, Gastarbeiterkinder, aber auch dadurch Bildungsaufsteiger.
Ja. Man muss dazu sagen, wir können natürlich auch nur unsere eigene Brille tragen bei diesem Gespräch und alles andere wäre einfach inauthentisch und irgendwo auch anmaßend, da jetzt über andere Personengruppen oder über andere soziale Klassen irgendwie jetzt ein allgemein geltendes Statement finden zu wollen.
Ja, also das müssen wir ausklammern, sonst kommen wir einfach in eine Schiene, dass wir einfach nur Binsenweisheiten von uns geben. Wir klammern es einfach aus. Wir machen es aus der subjektiven Brille heraus und das ist Österreich, deutschsprachiger Raum, mitteleuropäischer Kulturraum, Europa.
Und auch sehr stark eben die Beratungswirtschaft. Also.
Ja, also wir Organisationen, aber okay. Ja. Und akademisch gebildet und in irgendeiner Weise auch privilegiert, ökonomisch privilegiert, ja. Auch sagen, obwohl wir nicht stinkreich sind, dann müssten wir dann nochmal eine eigene Studie machen.
Ja, das ist ja dann nochmal was ganz anderes irgendwie, dass dann...
Arbeitsmoral von Superreichen,
ja. Das wäre...
liest ja das auf die Berichtsseite.
Ja.
Okay, müssen wir leider auch ausklammern, da wir nicht superreich sind. Aber die Generalkonzepte, vielleicht erklären uns die etwas. Und das ist ja die Idee eines wissenschaftlichen Konzeptes, uns auch die Weltsicht auch etwas zu erklären.
Eben, und die muss ja nicht unbedingt in der Realität verankert sein. Also ich würde jetzt, obwohl das irgendwo ein allgemein geltendes Bild ist, das am Arbeitsmarkt oft herrscht, dass junge Menschen, die jetzt unvermeidlich die nächste Welle an Arbeitskräften darstellt, dass diese Leute einfach als eben faul, schlechte Arbeitsmoral, illoyal, entitled irgendwie dargestellt werden. Das entspricht ja auch nicht, also ich meine, wenn ich jetzt anschaue, meine Kohorte, Leute, mit denen ich studiert habe, Leute, die ich auch aus der Schule noch kenne, keine faulen Arbeitskräfte. Ich kenne niemanden, der sich weigert zu arbeiten. Ich kenne in erster Linie Leute, die für einen bestimmten Traumjob studiert haben, gelernt haben, wirklich alles da reingesteckt haben und dann eigentlich bitter enttäuscht werden. Und ich glaube, dass diese Enttäuschung einfach sehr stark ausgeklammert wird, wenn dann so ein Bild vorherrschen soll. Also ja, eine sehr unausgeglichene Sichtweise ist es dann zu sagen, okay, dann sind die halt einfach faul oder weiß nicht, wollen halt nicht arbeiten oder weigern sich.
Aber du hörst das von
schon. Von also ich werde jetzt auch natürlich keine Namen nennen, aber ich weiß noch, bei einem Workshop, den wir mal betreut haben, da war das bei einer bestimmten Station, die ich dann halt bei der ich war, da war das ein Konflikt, der innerhalb der Firma eigentlich im Vordergrund gestanden ist. Obwohl ich mir da auch gedacht habe, wie soll das der Hauptkonflikt sein, der gerade erlebt wird, wenn ja nicht einmal Gen Z Angestellte in der Firma arbeiten.
Müsste es ein bisschen konkreter beschreiben, also ohne den Namen zu Firmen zu nennen.
Ja, eine Firma, in der niemand unter 40 ist, würde ich sagen, mhm. Wo dann Angestellte 50 plus um die 60 den Generationenkonflikt als maßgebliches Problem innerhalb von Firmen analysiert haben oder herausgearbeitet haben, obwohl sie diesen Konflikt rein von den Parametern, die eine Generation halt einfach bestimmen, nicht einmal erleben können, weil niemand in dem Alter in der Firma ist. Mhm. Aber es ist trotzdem ein so geltendes Bild in den Köpfen, das verankert ist, dass es, obwohl es nicht konkret erlebt wird, dargestellt wird, als wäre es einfach das Problem, das gerade zu bewältigen ist. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Also ja, man muss es anscheinend nicht mal selber erleben, um es zu glauben oder um es zumindest zu vertreten irgendwo.
Ist es das Klischee, von dem wir sprechen, sagt, dass die Älteren sagen, ich hätte mir gewünscht, dass die Jüngeren da irgendwie mehr zu reinhauen und reinhackeln?
Ja, also die Sätze, sagen, die da gefallen sind, ja. Zum Teil waren immer mit dem Handy in der Hand, ja, okay. Mit Burnout geboren. Was auch, ja, das, ja. Anderes Thema, also Thema psychische Gesundheit, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Mhm. Aber ja, dass das, und die wollen ja nicht arbeiten, Homeoffice, ja, das, was ich daraus lese, ist eine wahrgenommene Differenz in Arbeitsmoral zwischen zwei Generationen.
Mhm. Versuchen wir an dieser Bruchlinie, wenn es eine ist, einmal zu arbeiten.
Ja. Ja.
Stellen eine These auf, also zwei Generationen. Machen wir es jetzt ganz einfach. Ältere und jüngere Generation. Ob welche Buchstaben dabei stehen, lassen wir mal weg. Das ist, ja. Das müsste man sehr präzise werden in den Jahrgängen. Das können wir hier nicht so machen. Die Älteren oder die Jüngeren, ne? So plakativer geht es gar nicht. Die Älteren, deren Position muss jetzt wahrscheinlich ich übernehmen. Sind Jahrgänge um die 60er, 70er Jahre. Ja, das heißt, sie sind jetzt so zwischen 50 und 60 Jahren alt, in schon weitergekommen, in der Regel ja gut dotierte Jobs, ob die in der Hierarchie auch aufgestiegen sind.
Oft auch von Anfang an dabei schon.
Hängt davon ab, ja, also von Anfang an dabei. Möglicherweise auch mit dem Adjektiv firmenloyal.
Ja.
Das ist natürlich auch vielfach da so eine Diskussion, wie loyal bist du auch dazu. Aber das wäre so das Klischeebild. Und ja, und 60-jährig seiend auch langsam an den Berufsausstieg denkend.
Ja.
So müsste man es. Oder auch damit auch, was bin ich noch in der Organisation wert? Ja, gesagt, wie verbringe ich meine letzten Jahre, letzten 10, 15, 5 Jahre in meiner beruflichen Tätigkeit? Dort merkt man übrigens, dass er dann die Arbeitsmoral wieder runtergeht.
Ja. Ja.
Es ist sehr oft, und das oft mit dem Thema Frühpensionierung,
ja.
Auch das hängt ja damit zusammen, auch dass sowohl die Firma sagt, es sind sehr teure Arbeitskräfte, die dann auch wieder zu wenig Output oder Gegen-Output liefern. Ja. Da merkt man auch, da gibt es auch Studien, die dort die Arbeitsmoral eigentlich auch im Sinken sieht und die Leute von sich aus aktiv auch sagen, naja, warum soll mich jetzt noch anstrengen?
Ja.
Es wird gar nicht mehr anerkannt. Ich habe jüngere Vorgesetzte, die mir vor die Nase gestellt werden. Warum soll ich für den oder die Schnösel mich da jetzt auch aufreiben? Ich mache Dienst nach Vorschrift, sieht man dann sehr oft ein Organisationsproblem. Oder ich nehme irgendwelche goldenen Handshakes. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, welche Chancen habe ich jetzt überhaupt noch im Arbeitsmarkt?
Ja, ja.
Das ist ja auch eine Taktik von Organisationen. Wie kriege ich die alten Arbeitskräfte los?
Ja.
Aber das ist auch ganz eigenes Thema. Das wäre so abgegrenzt einmal meine Generation.
Ja.
Würdest du den Versuch für deine Generation, die Jüngeren, machen?
Die Jüngeren. Ja, also für mich 25 seiend. Ich glaube, dadurch, dass wir sehr viele Elternteile haben, die so, weiß ich, mit der Hippie-Bewegung aufgewachsen sind und mit sehr, also eben in dieser Aufbruchsstimmung und dieser Weltverbesserung und diesem Wunsch nach Optimierung, haben wir irgendwo auch diesen Geist mitbekommen, Sachen verändern zu wollen und Sachen verbessern zu wollen. Und wenn dann unser Arbeitsumfeld der erste Punkt ist, wo wir irgendwie das Gefühl haben, was verändern zu können, dass man diese Möglichkeit dann irgendwie auch gleich packen will. Und dann ist aber die Enttäuschung natürlich sehr groß, gleich in irgendein rigides Framework reinzukommen, wo man überhaupt nicht so viel verändern kann, wie man gerne möchte. Also erstens, ich würde Enttäuschung als großen Faktor mit reinnehmen. Und ja, vielleicht auch so angenehm wie möglich die Arbeit zu halten. Und dass man sich vielleicht auch viel verspricht davon, wie viel Bildung man eigentlich genossen hat. Und dann ist man fertig mit dem Studium und es ist aber eigentlich gar nicht so, wie man sich's vorgestellt hat oder wie es einem eigentlich mehr oder weniger auch versprochen worden ist, weil dann ist ja oft das Argument, die entitled, also die glauben, dass ihnen alles zusteht. Aber das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Das kommt ja nicht von nichts, dieser Gedanke, dass uns die Welt offen steht und dass wir werden können, was wir wollen und machen können, was wir wollen und davon dann auch leben können. Also ja, nicht mehr Input geben als Output kommt, ist, würde ich sagen, schon ein Phänomen, das man oft beobachten kann. Aber in vielen Fällen hat man auch einfach keine andere Wahl und dann bringt man halt den Input, der gebraucht ist, und ist aber unglücklich dabei. Und deswegen kommt dann auch diese mit Burnout geboren. Ja, Burnout ist eine natürliche Konsequenz der Überarbeitung ohne Erfüllung.
Das, wie optisch ist deine Generation?
Überhaupt nicht, glaube ich. Ich würde sagen, wir sind sehr realistisch bis nihilistisch. Also ich glaube, durch die vielen Entwicklungen, die jetzt gerade einfach passieren, die auch einfach extrem furchtbare Entwicklungen sind für, also ja, da bleibt einem gar kein Kampfgeist mehr irgendwie, dass man sich dann früher oder später denkt, eigentlich ist eh schon alles wurscht.
Die Millennials, Jahrgänge 1981 bis Geburtenjahr circa 1996, im vor allem deutschsprachigen Raum hohe Auswirkungen auf die Studiensituation durch den Bologna-Prozess. Und damit auch eine Verschärfung eigentlich von Studiengängen. Die Eurokrise, Harzreformen in Deutschland, international natürlich 9/11, das Web 2.0, die Finanzkrise 2008 und das Aufkommen von Smartphones. Das Selbstbild, Sinn, Purpose, Feedback-Kulturen in Organisationen, Work-Life-Balance, Selbstverwirklichung, Verhaltensbefunde, sehr hohes Job-Hopping, zum Teil ökonomisch erzwungen durch befristete Verträge und Arbeitsmodelle. Und nicht nur kulturell wurden auch die Burnout-Raten erhöht. Und ein erstes Besprechen des sogenannten Burnouts. Unterschiedlichkeit, Submilieus, das Akademikerprekariat gegenüber digital affinen Gewinnen, Handwerks-Why, Pflege-Why, also hier gibt es eine sehr, sehr, sehr große Steuerung. Gen Z oder Gen Z, es erschließt sich mir nicht, warum man sie sagt, obwohl ein Z hier steht, egal. Geburtenjahrgänge 1997 bis 2012. Ja, und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das heißt, das kann man selbst auch noch aus der Erinnerung kramen. Der Kontext prägend: Pandemie, der Ukraine-Krieg, die permanenten Krisen, international Klimaproteste, Fridays for Futures, Social Media, Black Lives Matter, Me Too. Die Selbstbilder in den Studien sehr stark geprägt von mentaler Gesundheit, Psychologisierung auch der Arbeitswelt, das Ziehen von Grenzen, Sicherheit, Sinn, auch dieses Schlagwort Quiet Quitting, das ist allerdings ein Mediennarrativ, das wurde in Medien entwickelt und erfunden und auch gespielt. Die doch beobachtbaren Verhaltensbefunde, ein erhöhter Sicherheits- und Stabilitätswunsch, gleichzeitig auch aber eine hohe Wechselbereitschaft, und dieser Widerspruch ist durchaus real, sprechen wir heute auch in dieser Sendung. Trotzdem auch die Unterschiedlichkeit Submilieus, Sieben-Sinus-Set-Milieus, adaptiv, pragmatisch bis prekär, eine ganz, ganz starke Polarisierung, IT-Gewinner gegenüber IT-Verlierern. Und zu guter Letzt noch die sich noch im Heranwachsen befindende Generation Alpha, Geburtenjahrgänge ab 2013, ganz starke Kontextualisierung durch KI, KI-native Sozialisation, hybride Lernformen, digitales Lernen, ja, und die Polykrise, die noch die Gen Z aus dem Konzept gebracht hat, die wird in der Generation Alpha einfach zum Normalzustand, was auch immer dann dazu ausgeprägt werden muss an Verhalten. Das Selbstbild ist tatsächlich empirisch noch nicht erfassbar, hat aber vermutlich mit der KI-Orientierung zu tun. Und logischerweise kann man auch keine Verhaltensbefunde am Arbeitsmarkt noch setzen. Das ist alles noch Thema der Entwicklung. Das ist oft auch ein Missverständnis, weil meine Generation, denke ich, ist eine optimistische, weil die ist im Reichtum aufgewachsen, den man auch sagt, sich selbst erarbeitet hat und konnte. Und so auch alles abgefrühstückt hat. Und für uns war das Thema Energie und Klima halt nicht so prägend schon, aber noch so ein bisschen. Ja, Klimaschutz war in den 80ern schon. Aber halt jetzt nicht so fatalistisch oder gesagt, das wird uns insgesamt die Biosphäre um die Ohren fliegen. So war man nicht drauf, aber es war so praktikabel. Es war leicht, gut menschlich zu sein damals. Gesagt, hatte nicht so hohe Kosten wie heute.
Ja.
Und das ist oft auch ein Missverständnis, dass man sich fragt als Ältere, warum sind die Jungen so pessimistisch? Eigentlich sind wir in einem der reichsten Länder der Welt, in einem trotz Kriegen guten Konjunktur, gutes wirtschaftliches Gesamtklima, es kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Warum ist dieser Pessimismus da? Etwas, was man tatsächlich nicht versteht von der älteren Generation.
Ja.
Aber merkt. Man merkt es schon, Gehen wir vielleicht wenn ich es doch noch einmal auf eine wissenschaftliche Ebene heben möchte, wovon ist es geprägt? Also wir haben gesagt, es ist natürlich den Generationen und dem Umfeld der Habitus zugeordnet, dass jede dieser Generationen ein bestimmtes soziales Umfeld oder auch wirtschaftspolitisches Umfeld hatte, aber auch so Generalströmungen, natürlich auch Arbeitsethik geprägt haben. Also ich kann mich erinnern, auch von meinen Eltern, die Kriegsgeneration waren, dass die definitiv ein anderes Arbeitsethos hatten wie ich.
Ja.
Und da würde ich noch sprechen von diesen klassisch-protestantischen, Max Webers geprägten, kalvinistischen, die protestantische Ethik des Arbeitens, das ein bisschen aus Deutschland zu uns natürlich auch hereingeschwappt ist.
Sicher, ja.
Aber es ganz viel mit Arbeit als Berufung, Disziplin, auch die Askese und diese Konzentration auf Arbeit und Leistungsorientierung, von dem man auch heute noch ein bisschen sagt, das ist, prägt das deutsche Arbeiten. Aber ich sehe es bei uns jetzt nicht so dramatisch, weil ich arbeite viel in Deutschland, wir arbeiten ja beide viel in Deutschland. Dort schon sehr spürbar. Sehr, sehr spürbar. Also Leistung, Leistungsdruck, das ist Max Weber.
Und ich glaube,
also Ende vom 18. zum 19. Jahrhundert.
Ja, ich glaube auch, weil du jetzt auch deine Eltern, also meine Großeltern angesprochen hast, dass es früher auch oft diesen Anspruch gab, ich arbeite jetzt hart, damit es meine Kinder mal besser haben. Und im Fall von Generation Z, Generation Alpha, wir sind jetzt die Kinder, die es leichter haben, weil sie es leichter haben sollten. Und uns fehlt aber irgendwo diese Aspiration, weil wir nicht mal wissen, ob zu der Zeit, wo wir in die Familienplanung gehen wollen, überhaupt noch genug Ressourcen da sind, um eine Familie zu unterstützen. Weiß ich, dass meine Kinder alt werden können oder, weiß nicht, sterbe ich mit einer Dreijährigen in einer Nuklearexplosion? Also ich glaube, dass dieser Anspruch, ich arbeite jetzt, damit meine Kinder es mal leichter haben, der fällt erstens für mich so flächendeckend mal weg. Natürlich gibt es auch viele in meinem Alter, die schon Kinder haben oder die ganz klar Familienplanung schon im Kopf haben und da jetzt irgendwie ihren eigenen Babyboom konstruieren. Mhm. Aber so grundsätzlich, wir leben einfach in einer sehr ungewissen Zeit und es ist, also ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen und das aus Gesprächen in meiner Bubble, es ist überhaupt nicht leicht, jetzt gerade in meinem Alter zu sein, weil es fehlt einem einfach die Sicherheit, dass dann alles gut wird. Und immer wenn einem jemand, der das schon alles erlebt hat irgendwie und eigentlich schon so diese großen Meilensteine abgeschlossen hat, einem dann sagt, es wird alles gut, wir hatten auch unsere Krisen, das macht einem, also gibt einem nicht irgendwie Bestätigung oder weiß nicht, inneren Frieden, sondern es fühlt sich eigentlich eher provokativ an. Mhm. Noch ein Anhängsel dazu, diese Idee, dass eben die erwarten alles und tun nichts dafür, es nur leichter. Also dieses Hocharbeiten versus oben einsteigen, das können wir ja nur, weil der Anspruch war, dass wir das können sollen. Dass wir einen einfachen Einstieg haben sollen. Und jetzt haben wir ihn und jetzt wird es aber irgendwie als unfair bewertet und noch dazu ist es ja gar nicht so einfach. Man muss ja trotzdem was leisten.
Ja, da gibt es natürlich dieses katastrophale Generalthema KI, das genau da ein Spannungsfeld erzeugt, das man in Wahrheit im Moment noch gar nicht auflösen kann, nämlich die Tatsache, dass ganz viele dieser Einsteigsjobs wegfallen, jetzt schon und noch stärker werden, man sagt 40-50% dieser Lernjobs. Es auch nicht mehr geben wird, weil das von der KI übernommen wird. Das wird noch fröhlich totgeschwiegen.
Ja.
Und ich glaube, dass das ganz viel auch mit Hoffnungslosigkeit
auf jeden Fall.
Und meine Generation, ich weiß selber, ich war auch sehr oder bin noch immer sehr KI-kritisch, habe mich aber irgendwie arrangiert.
Also
ich nehme die Hilfen wahr, hoffe aber trotzdem kritisch genug zu bleiben und eine KI gewählt zu haben, die nicht so ganz in ganz grauslichen Dinge hineinschlittert und beobachte es eher nur, was es mit mir macht, wo es mir hilft, wo ich es brauchen kann, wo ich es nicht brauchen kann.
Ja.
Und das sehe ich aber bei den Jüngeren, weil ich habe auch viel mit anderen Jüngeren zu tun. Die einen kippen komplett hinein, werden komplett unkritisch und andere klinken sich komplett aus.
Ja.
Und sagen, das wird der Weltuntergang werden.
Ja.
Und also so eine ganz klare, ein Fatalismus in die eine, aber auch in die andere Richtung.
Ja.
Und
ich meine,
unsere Generation, dieses Beobachten, schauen wir uns das mal an.
Ja, aber ich würde sagen, dass du da auch zu einer Minderheit gehörst, weil ich sehe, also wenn man sich jetzt so online anschaut, also da gibt es ja die sogenannte Dead Internet Theory, die davon ausgeht, dass mittlerweile so viele Bots und Accounts online miteinander kommunizieren, dass es ein KI-generierter Post von einem Bot gepostet, dass es den gibt auf Facebook oder so, Stichwort Facebook, wo dann lauter Bot-Accounts KI-generierte Antworten draufschreiben und dann eigentlich eine KI mit der anderen KI interagiert und dass der Mensch da eigentlich komplett rausgenommen worden ist.
Das wäre irgendwie skurril. das wäre so skurril, dass ich gut damit leben könnte. Ja. Aber ich glaube, zum Thema KI, da müssten wir eine eigene Folge
ja,
machen.
Ja, aber ich würde nicht sagen, dass alle oder dass der Großteil überhaupt von KI-NutzerInnen in deinem Alter das kritisch nutzen. Ich glaube, dass diese was da aufklafft jetzt, dieser Gap in KI-Nutzung, dass der tatsächlich generationenübergreifend stattfindet.
Würdest du es wie einschätzen, hebt die KI die Arbeitsmoral oder senkt sie?
100% im Gegenteil.
Senkt.
Ja. KI senkt die Arbeitsmoral, weil erstens, wenn ich davon ausgehe, dass ich die meisten von den kleinen Aufgaben sowieso nicht machen muss, was einem versprochen worden ist oder was uns versprochen worden ist mit der KI ist, dass man so viel mehr Freizeit haben wird und so viel mehr Zeit für alles Mögliche, also nicht nur Freizeit, aber auch mehr Zeit, die man für andere Arbeitsaufgaben verwenden kann. Was aber in Wahrheit passiert ist, ist, dass mehr Arbeitsaufgaben auf einen zukommen, weil natürlich auch die Vorgesetzten wissen, dass man die kleinen Aufgaben mit einer KI erledigen kann. Also ist genau das Gegenteil passiert. Es kommt einfach nur noch mehr Arbeit. Und auch noch zur Konjunktur. Was am Papier steht, ist halt nicht, was bei den Menschen ankommt. Wenn dieselben 5 Firmen dieselben Milliarden, Billionen US-Dollar hin und her schieben, dann schaut es natürlich am Papier aus, als wäre das eine Hochkonjunktur und als wäre das jetzt irgendwie die Zeit in der Wirtschaft. Ist es aber effektiv dann nicht, wenn man davon ausgeht, dass eine Hochkonjunktur Wohlstand für das Volk bedeutet. Also ja, das ist jetzt dann auch noch ein eigenes Thema dann.
Ja. Ich würde auch sowieso sagen, lass uns mal Durchgang.
Ja.
Fassen wir es aber zusammen. Welche Themen sich noch ergeben, wo wir in den weiteren Folgen dann auch noch draufschauen. Also ich glaube, KI wäre sicher cool, einen eigenen Schwerpunkt zu machen.
Auf jeden Fall. Ja. Vor allem, weil wir auch zwei recht nah beieinander liegende Meinungen haben, aber dann nochmal mit sehr, sehr starken Differenzen auch.
Ja. Und da haben auch die liebe Kollegin Irene Kerntal-Moser, die da auch sehr viel gemacht hat zu dem Thema, die müssten wir da eigentlich irgendwie einbinden.
Mhm.
Die hat zum Thema KI einiges gemacht, auch so humanistische KI. Es gibt schon Initiativen, also das wäre ein Themenschwerpunkt. Ein zweiter Themenschwerpunkt wäre schon noch ein wenig auf diese philosophisch-soziologische, wissenschaftliche Ebene zu schauen.
Ja. Yeah.
Und da würde sich anbieten, also wir haben jetzt nur den Max Weber genannt, aber was wohin kippt, also in Richtung Flexibilisierung auch der Arbeitswelt, Richtung New Work, das ist schon ein ganz dramatischer Bruch auch gewesen, der uns in der Organisation sehr stark trifft und auch die Organisationen vor große Herausforderungen stellt. Ja? Also dass wir uns von der organisationstheoretischen, systemtheoretischen Seite auch anschauen.
Ja.
Ja? Und dann irgendwo beim Mensch selbst auch noch, schätze ich auch, dass noch ein Schwerpunkt ist.
Ja.
Ist jetzt abgesehen von Generationen, in denen man ist, also was ist allgemeingültig?
Ja, ich finde das Thema auch grundsätzlich Optimierung, Selbstoptimierung, Unternehmergeist.
Mhm,
genau. Das sind auch noch, glaube ich, ganz, ganz brisante Themen. Was man online alles mitkriegt, du musst gründen, du musst unter die Gründer gehen. Du kannst dir keinen Wohlstand aufbauen, wenn du nicht gründest. Also auch nochmal diese Angestellt versus selbstständig Debatte. Da ist auch noch ganz viel drin.
Ja, also ich höre zumindest drei Folgethemen.
Mindestens
heraus.
Drei, ja.
Gut. Startet, du endest.
Ich habe gestartet, ich ende. Ja, das war die heutige Diskussion zum Thema Arbeitsmoral. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns hören uns bei einem von den drei Folgethemen, die wir jetzt rauskristallisiert haben.
Ja, und in der Zwischenzeit freuen wir uns auch über Rückmeldung, Feedback auf den diversen Kanälen, auf LinkedIn etc., wenn es Meinungen dazu gibt, die wir vielleicht sogar einbinden können, freuen wir uns sehr. Sonst auch von meiner Seite alles Gute, bis zum nächsten Mal.